Kaffee und Fluchen, ein Podcast von Studopolis.
Eine Bande von Idioten! Da kommt jemand angeschissen und provoziert mich einfach, weil er irgendeinem Laden engagiert ist, bei mir ein Interview zu machen.
Hallo Leute, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Kaffee und Fluchen und freuen uns heute sehr, dass die Historikerin und Germanistin Irina Scherbakowa zu Gast ist, die als Mitbegründerin von Memorial auch Friedensnobelpreisträgerin ist. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke für die Einladung.
Sie leben seit 2022 hier in Berlin im Exil, seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Wie geht's Ihnen hier? Haben Sie manchmal Heimweh?
Ich wollte nicht niemals in die Migration gehen. Also viele Menschen, die ich kannte, sind seit es möglich irgendwann gewesen ist, es war auch ganz schwierig, sind dann in die Migration gegangen, seit der 70er Jahren. Ich wollte das nie. Und wenn der Krieg nicht angefangen wäre, trotz der Liquidierung von Memorial war am Organisation, wo ich für historische Arbeit zuständig war, ist liquidiert worden am Vorrahmen des Krieges, sogar danach haben wir gedacht, wir machen was anderes und arbeiten in Russland weiter. Machen eine andere Organisation und machen weiter. Der Krieg ist natürlich alles zerstört. Ich musste in die Migration und ich sagen? Also ich lasse es nicht zu, nostalgisch zu sein. Absolut nicht. Was mir fehlt, das sind Menschen, das sind Freunde, die ich doch Gott sei Dank ab und zu sehe, also der eiserne Vorhang ist noch nicht ganz dicht und einige Menschen können raus durch Irrwege und ich weiß nicht, statt 2 Stunden nach Berlin, also müssen sie 10 oder 12 fliegen und das ist ganz schwierig, aber man sieht sich trotzdem, also wenigstens die einigen. Aber ich habe Heimweh nach unserer Arbeit, nach dem, was wir jahrzehntelang in Russland gemacht haben und nach den Hoffnungen und, wie sich herausgestellt hat, Illusionen, die wir ab Ende der 80er Jahre hatten. Danach habe ich, würde ich sagen, Nostalgie und Heimweh, aber wie soll ich sagen, das ist nicht die 2 Koffer, die ich in Moskau gelassen habe, ja, und die ich dann irgendwann zurückholen kann. Nein, also das ist, würde ich sagen, ein großer Stück der Hoffnung. Und das tut weh. Und ich bin natürlich überhaupt nicht die Einzige. Ich bin vielleicht gehöre zu denen, die das noch schaffen. Ja. Es gibt viele, viele Menschen in der Immigration, für die es viel, viel schwieriger ist.
Wie haben Sie damals vom Beginn des Angriffskriegs erfahren? Also so, wie wird das auch in Moskau vielleicht anders kommuniziert, als wir das hier in Berlin irgendwie erfahren haben?
Die Organisation Memorial, also die dann in Moskau, also Memorial ist ein Netzwerk und aus mehreren Organisationen. Und die größte war in Moskau und wir standen schon seit Jahren unter dem Druck, weil nach der Krim-Annektierung, wo wir ja natürlich das öffentlich verurteilt haben, bekamen wir ziemlich bald den Status, ausländischer Agent zu sein. Und dann immer unter dem Druck. Fernsehen, der uns verfolgt hat und irgendwelche verleumderische Sendungen gemacht hat, die aus einer puren Lüge bestanden sind. Also unsere Projekte, ich weiß nicht, Schülerwettbewerb, Lehrer sind belästigt worden, also Jugendliche und überhaupt Strafen, weil wir uns nicht also klar genug als ausländische Agenten geoutet haben, also zum Beispiel in den Buchmessen. Und da muss man ja sehen, Memorial ist, war die älteste und bekannteste Nichtregierungsorganisation in Russland, seit 1989 gegründet. Und da können Sie sich vorstellen, und viele Menschen natürlich in Moskau haben uns gekannt, und dann können Sie sich vorstellen, in der Buchmesse sitzen wir, haben wir einen Stand und sitzen, das muss ja sein, unter der großen Aufschrift, also wie es in Buchmessen ist, Memorial, aber da drunter steht ausländischer Agent. Und dann haben das alle, also 2016 und noch, würde ich sagen, bis zur Pandemie, wo es dann noch, dann, wo es öffentlich war, haben Menschen das lustig gefunden und haben Fotos sogar gemacht, also dass es so komisch aussieht, also man steht unter dem Stand und das ist, also man wird ja sozusagen als ausländischer Agent. Aber wir fanden das überhaupt nicht komisch, weil wir ständig bestraft worden sind, also für alles. Und man musste, und Menschen sammelten für uns Geld und das. Und das war, als schmeißt man immer diesem Krokodil, also in den, in seinen, also in seinen Maul, das Geld für nichts und um einfach also zu überleben. Und also das war alles andere. Und wir wurden natürlich abgehört, das war ja auch klar, und so weiter und so fort mit allen. Aber im Herbst, also am Vorabend des Krieges, einerseits war es Ende von Pandemie und wir könnten wieder Türe öffnen und wir haben eine Ausstellung gemacht, die sehr gut besucht habe, über Frauen im Gulag. Das war die letzte große Ausstellung in unseren Räumen. Und aber die Atmosphäre wurde immer düsterer, weil an der Grenze sammelten sich Truppen. Und das war eine absolute Illusion zu denken, also das ist ja einfach zur Abschreckung. Das ist einfach so, dass, damit man also nochmal dem Westen zeigt und der Ukraine zeigt, also wie stark der Druck ist und die Bedrohung und so weiter und so fort. Aber natürlich war das, also natürlich haben wir versucht, unsere Köpfe im Sand zu verstecken. Und dann kam die Liquidierung, da kam der Liquidierungsprozess. Dann bekamen wir im Oktober so von der Staatsanwaltschaft, Memorial wird liquidiert von dem obersten Gericht der Russischen Föderation. Und das war ein ständiger jetzt Kampf. Und wir sammelten natürlich Papiere für Gerichtsverhandlungen. Wir arbeiteten mit den Anwälten. Also es kamen Hunderte von Briefen aus der ganzen Welt für, also die, von den Menschen und Organisationen, die uns unterstützen. Und das war eine unglaubliche Hektik, ne, in der wir gelebt haben, mit Gerichtsverhandlungen und so weiter und so fort. Und dann, und in dieser Hektik auch, würde ich sagen, der Atmosphäre der Hektik, kam das noch, kam dann letztendlich also erstens zur Liquidierung, also wir hatten Urteil von dem obersten Gericht der Russischen Föderation, standen noch viele Menschen auf der Straße, also die eigentlich dagegen protestiert haben. Und dann kam diese Nachricht. Und das war, und das ist sehr interessant, ich sage es immer als Historiker, oder als Historikerin fühlt man sich ein bisschen immer wie Subjekt und Objekt in der Geschichte. Und als ein Objekt und als Historikerin müsste man natürlich längst sagen, er beginnt ja diesen Krieg. Er beginnt den Krieg. Weil Historiker sind manchmal also viel schlauer, wenn man das so sagt, als Politiker, die einfach nicht, vieles nicht sehen wollen. Ja? Und das müsste man doch, das war ja doch offensichtlich, also dass aus dieser Aggression, dass diese Aggression, die 2014 begann, also dass Putin keinen Stopp macht. Und warum? Aber das ist sozusagen die objektive Sicht, ja. Und die subjektive Sicht als ein Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Also das kann doch nicht wahr sein, dass er diesen Krieg beginnt. Das ist ja doch auch ein Selbstmord. Es ist doch nicht möglich. Und dann denkt man, naja, also jetzt ist die Olympiade, er wird ja doch den Chinesen Olympiade nicht versauen. Der Krieg wird nicht, jetzt nicht beginnen. Also ist doch da, vielleicht danach. Oder er beginnt es doch nicht. Und dann kommt in der Nacht die Nachricht, übrigens, dass die kam erstmal von meiner Tochter, also die war eigentlich überzeugt, also und hat die ganze Zeit mir gesagt, also dass diesmal muss man also wirklich den vor allem amerikanischen Quellen vertrauen, er beginnt ja diesen Krieg, den großen Krieg. Und dann kam von ihr, ich bin um vier Uhr in der Nacht, wie in einem schlechten Film aufgewacht, und das ist ja wie die Zeitspule, also wie der große Vaterländische Krieg für viele Menschen begann, und zwar mit dem Radio natürlich damals, später. Aber hier kam die SMS, oder die hat, glaube ich, in WhatsApp vielleicht auch geschrieben, also Mama, sie bombardieren Kiew. Und das ist ja eigentlich der Satz, mit dem für viele der große Vaterländische Krieg begann. Es gibt ja sogar ein Lied darüber, also so ein Volkslied, dass der Krieg um vier Uhr mit der Bombardierung von Kiew begann. Also wenn man das sozusagen, also wortwörtlich übersetzt. Ja. Und da fühlst du dich also völlig erstens ohnmächtig und dann hat man ein Gefühl, also es werden so viele Menschen jetzt auf der Straße sein. Das ist das Ende, es ist eine Katastrophe. Und es kamen Menschen auf der Straße, in Moskau, in St. Petersburg, auch in vielen. Also es ist ja nicht so, es muss nicht so aussehen, dass die Menschen nicht protestiert haben. Aber es war nicht genug. Und das war, ja, und also Gewaltapparat. Und die ganzen Verfolgungen, also davor schon, also die haben natürlich also Menschen in Wirklichkeit auch verhindert und so, also wirklich zu protestieren. Und so begann für mich der Krieg.
Sie haben gerade erzählt, dass viele Lügen über Memorial und über Ihre Arbeit verbreitet wurden und eben eine Propaganda, oder es eine Propagandaerzählung gab. Haben sich Freunde und Bekannte von Ihnen abgewandt, die dem geglaubt haben? Also haben Sie Menschen durch die Propaganda verloren?
Das ist eine Mischung. Erstens, also Menschen natürlich in Memorial und um uns herum waren mehr oder weniger also Gleichgesinnte. Und es bedeutet nicht, dass sie zu allem unkritisch standen und so. Wir haben viele Jahre lang eine Diskussion, vor allem in so einer Atmosphäre diskutiert man ja doch ewig, was richtig ist und was falsch ist. Aber das gehört sozusagen auch zu eigentlich zum demokratischen Denken, dass man ständig diskutiert, ja, und miteinander unzufrieden ist und so und im Streit ist und so. Also das ist ja, und vor allem unter dem Druck, also welche Aussagen sollen gemacht werden, also was, ja, also das ist sozusagen normal. Es gibt wenig Menschen in meiner Umgebung, die wirklich also geglaubt haben oder dass das richtig ist. Also ganz, ganz wenige, würde ich ja sagen. Aber es gibt einige Menschen, dann die nicht in diesem, also Kunsthistoriker, Theaterwissenschaftler, also Menschen, die ich jahrzehntelang gekannt habe und so. Und ich wusste, sie sind keine Anhänger von Putin. Aber das ist etwas anderes, als wenn du auf die Straße gehst, also öffentliche Aussagen machst, protestierst irgendwie. Das ist in gewisser Weise, und das betrifft viele von meinen auch Menschen, die ich dann gekannt habe oder kenne und so. Das ist eine Mischung zwischen inneren Emigration bei einigen und der Anpassung. Und das ist nichts Neues. Also dass diese Modelle und diese Muster, also wie man sich dann in einer Diktatur bewegt und lebt, also die wiederholen sich leider.
Sie haben ja gerade erklärt, so dass es Leute gibt, die dann auf die Straße gegangen sind und aktiv wurden und manche, die das halt nicht gemacht haben, obwohl sie trotzdem nicht unbedingt einverstanden mit Putins Politik waren. Woher kommt bei Ihnen der Mut zu sagen, ich werde jetzt aktiv und ich reflektiere das sehr ehrlich und habe vielleicht auch die historische Einordnungsmöglichkeit gelernt? Wie wird man so ein mündiger Bürger ohne oder bleibt nicht still in so einer Situation?
Ich muss Sie enttäuschen, was mich selbst anbetrifft, weil wir sind natürlich erstens auf allen Demos gegangen. Ich war in Memorial für Bildungsarbeit, für historische Arbeit zuständig Und ich leitete das sogenannte wissenschaftliche Zentrum, also das wir dort hatten. Aber, und das war wirklich unter dem Druck. Und es gab Sendungen, wo man also mich als, ich weiß nicht, als eine, würde ich sagen, Agentin und Zersetzerin und weiß auch immer, also natürlich auch andere, aber mich auch ganz persönlich. Und das haben zum Beispiel, also 2 Wochen vor dem Beginn des Krieges und so. Aber, und ich habe, als der Krieg begann, überhaupt nicht geschwiegen, sondern allen westlichen Medien, so wie früher, also natürlich Kommentare gegeben. Wir sind auch auf diese ersten Demos, also mit meinem Mann gegangen. Aber es ist eine Sache. Und die andere ist, wenn man das weitermacht, im Lande bleibt, wie oder alleinstehend auf dem Roten Platz, wie mein alter Freund und Kollege, ein Mitbegründer von Memorial Alia Karlov gemacht hat, indem er, ist ein Menschenrechtler, kein Historiker, also das ist der andere Zweig unserer Arbeit, und er stand auf dem Roten Platz, also mit dem zwar sehr kurz natürlich, aber mit einem Plakat in dem Land, das den Faschismus bekämpft hat, hat Faschismus gesiegt. Und das war sehr, sehr mutig und er ist nicht und hat das Land nicht verlassen danach, sondern also ist dann in einem Prozess zu 2 Jahren Haft, zu Jahren Strafkolonie verurteilt worden und dann ausgetauscht in diesem Austausch, also das vor zwei Jahren zustande gekommen ist. Und ich kenne viele Menschen, die auch in Russland, die dann verurteilt worden sind für ein Gedicht, für eine Aussage und eine mutige Aussage. Ich habe Russland verlassen. Ich weiß nicht, ob, wenn ich jünger wäre und eigentlich vielleicht Kraft genug hätte, ja, also dort wirklich zu bleiben. Aber da müsste man gefasst sein, weil also auf alles, also vor allem also verhaftet zu werden. Mein Mann ist bei einigen Demos, obwohl er meinem Alter ist, also auch davor schon festgehalten worden, also müsste Nächte auf Polizeirevieren verbringen. Also das heißt aber sozusagen diese Entscheidung, ich bleibe, was es auch kommt und mache meinen Mund überhaupt nicht zu, das haben sehr wenige. Das haben sehr wenige gemacht. Und das schätze ich sehr. Und es ist mir Angst und Bange um viele von meinen Kollegen, die also dort weiter bleiben und arbeiten. Oder also es ist nicht viele, wenige Experten oder Journalisten, die weiter im Lande bleiben. Also ich habe das Land verlassen. Und in diesem Sinne bin ich kein wirklicher Beispiel von dem, also
naja,
was man Mut bezeichnet.
Jetzt sind Sie bescheidener, als es wahrscheinlich stimmt. Die haben ja lange für Memorial gearbeitet und auch nach dem Krieg noch Interviews zum Beispiel der Taz gegeben. Und vor allem hat ja Putin auch bewiesen, dass er auch im Ausland Oppositionelle töten oder vergiften, entführen. Also Moskau hat ja einen langen Arm. Haben Sie manchmal Angst davor, dass Ihnen hier was passieren könnte? Fühlen Sie sich in Berlin sicher?
Ja, das ist kein Vergleich. Absolut. Ich fühle mich absolut sicher. Ich bin eigentlich, und ich, wissen Sie, ich kenne sehr viele Menschen, also die, oder einige Menschen, die viel mehr Gefahr für Putin bedeuten, also die jetzt also im Exil sind und so. Und so wie ich sehe, die meisten von ihnen haben keine Angst. Das ist übrigens ein riesiges Privileg. Sie haben von Mut gesprochen. Ein riesiges Privileg, also diese Angst nicht zu haben. Und das war wahrscheinlich, wenn Sie über die Gründe meiner Entscheidung wissen wollen, weil ich habe mir nie vorgestellt, natürlich schon in so einem Alter mit 2 Koffern, also alles zu verlassen und genau nach 100 Jahren, als meine Großeltern nach Moskau übersiedelt worden sind, also Moskau zu verlassen. Und eigentlich aus, in Wirklichkeit, würde ich sagen, nicht aus Angst, sondern aus dem Gefühl, aus einem unglaublichen Zorn, und ein Gefühl, ich bin hier, ich kann hier wirklich also nichts machen. Ich bin Historikerin, ich kann hier weiter nicht arbeiten, also was kann ich hier tun? Und also sozusagen dieser Zorn und dieser Hass wird mich hier zersetzen, weil er war absolut physisch. Das muss man sich ja vorstellen, dass diesen, und das haben viele Menschen gespürt, diesen unglaublichen Hass auf diejenigen, also die also sozusagen mein Land auf so eine Weise zerstören und so eine Katastrophe, also aber in Wirklichkeit die Ukraine, weil mein Herz, also das ist auch aus verschiedenen Gründen, schlägt sehr von Anfang an und davor noch jahrzehntelang in der Richtung Ukraine. Und für mich war das absolut ein menschlicher, unerträglicher Hass und Zorn und Wut. Und das ist eine schlechte Grundlage für, also sozusagen, also für die Existenz und für Weiterleben überhaupt. Und dann, und hier habe ich, also es ist nicht weniger geworden natürlich, aber das hat andere Dimensionen. Und vor allem ist es für mich wichtig, dass ich kann hier arbeiten und ich kann hier also das machen, was ich immer gemacht habe, reden und nicht schweigen. Und wie gesagt, und deshalb fühle ich mich hier also völlig sicher. Und viele, würde ich sagen, also das habe ich ja auch entdeckt auf eine sehr, sogar in meinen Augen, unvorsichtige Weise, also dass wirklich sehr wenig, also viele Menschen, glaube ich, in diesem letzten Exil, also diese Angst nicht haben, obwohl ja, ich glaube, dass es kann natürlich sein, dass diese Hände weitreichend werden. Aber ich glaube, die sind erstens danach gerichtet, vielleicht nicht so sehr gegen das politische Exil, sondern den Westen sozusagen und Europa und vor allem Deutschland also zu zersetzen mit allen möglichen Mitteln. Ich glaube, das ist vorrangig, hier Sachen zu machen, also die dann also wirklich für das Land und für die innere Politik zu einem großen Problem werden können. Also ich glaube, das ist vorrangig für Putins Regime. Ja, aber es bedeutet nicht, dass sie manche Menschen, also aus der Immigration, auch nicht irgendwie mundtot machen wollen, werden wollen.
Als Memorial den Friedensnobelpreis dann bekommen hat, wurde in einer der Reden ja auch gesagt, dass es als eine Art Vertrauensvorschuss verstanden werden soll. Also was bedeutet das konkret jetzt für die weitere Arbeit der Organisation? Wie beweisen Sie es sozusagen jetzt, dass Sie diesem Vertrauen auch gerecht werden können?
Das ist eine sehr gute Frage, weil als das habe ich auch schon mehrmals erzählt, aber nachdem ich in die Migration gegangen bin im Sommer und dann ab Sommer 22 war ich in Weimar und weil ich so einen Gastaufenthalt und ein Stipendium an der Jena Uni hatte. Und Weimar war natürlich, das war natürlich absoluter Gegenpol von dem, was ich alles in Moskau erlebt habe und vor allem also 200 Meter von dem Goethehaus entfernt und so. Und ich habe ein Gefühl, ich bin sonst noch wo. Und dann saß ich auf meinem Computer und ich glaube, das war irgendein Gespräch mit einem Journalisten, weil es wurde in Moskau auch die Situation immer enger und uns und das war gerade an dem Tag, wo meine noch gebliebene Kolleginnen in Moskau im Gericht saßen, weil wir und es ging um die Enteignung. Also sie haben nicht nur uns liquidiert, sondern unsere Räumlichkeit und unser Haus wegnehmen wollen und das haben sie auch. Und ich war natürlich auch sehr, wie soll man sagen, nervös und gespannt, also wie wird jetzt doch sein und so, obwohl ich überzeugt war, also sie werden uns das wegnehmen. Und dann sah ich, und ich war in einem Gespräch, und da sah ich auf meinem Computer unten, wo die Nachrichten auftauchen, Memorial bekommt also den Friedensnobelpreis. Und ich habe dann laut gesagt, was für ein Blödsinn. Was schreiben Sie denn da? Weil, also das konnte, also ich glaube niemand von uns. Memorial war als Netzwerk, also auch Jahre davor einige Male nominiert worden. Aber das wussten wir ja. Aber wir haben nie gedacht, aber es werden viele nominiert, also mehrere Organisationen und mehrere Male. Und wir haben nie gedacht, dass wir, also dass es sozusagen real werden kann. Und dann plötzlich, also kommt das und wir sind ja schon liquidiert und sehr viele sind schon in die Migration gegangen und so. Und das war natürlich für uns die Frage, haben wir das überhaupt verdient? Jetzt, also nach dieser also fürchterlichen Katastrophe und Niederlage und mit dem, was in diese, mit dieser Gesellschaft passiert und mit diesem schrecklichen Krieg und Aggression. Und dann kam die Frage auch von unseren ukrainischen auch Kollegen, Journalisten. Übrigens, dieser Preis ist für uns nur, also in dem Sinne berechtigt, oder wenn man das so sagen darf, oder annehmbar, dass wir zusammen, also mit unserem alten Kollegen aus Belarus, also der dann im Lukaschenko-Gefängnis, im Lukaschenko-Gefängnis noch saß, Ales Bilyatsky, ein Menschenrechtler, und mit der menschenrechtlichen Organisation aus der Ukraine. Ich glaube, das war eine sehr kluge Entscheidung vom Nobelpreiskomitee. Also nur in dieser Konstellation wäre es für uns möglich. Und natürlich, also müssen wir uns selbst die Frage stellen, also was haben wir eigentlich gemacht? Also warum ist das in diese Richtung dann gegangen? Wo waren unsere Fehler? Was könnte man noch anders machen? Was war von uns vielleicht abhängig oder nicht? Und das war eine sehr schmerzhafte Frage. Also weil dieser Preis, es ist eine sehr große Herausforderung und eine sehr große Last. Du musst dich immer wieder, würde ich sagen, rechtfertigen, warum wir und ob wir wirklich das verdient haben. Und das hört nicht auf. Und ich will ja nur vielleicht einen Satz sagen dazu, in diesem Nachhinein, was haben wir gemacht? Also viel, also sich herausgestellt hat, in Wirklichkeit wenig, weil wir versuchen, also die öffentliche Meinung zu beeinflussen, vor allem was die Lehrerin, die sogenannten Lehren aus der Geschichte bedeutet. Aber wir haben wirklich schon sehr früh, eigentlich schon ab 90er Jahren, also spätestens, also mit dem tschetschenischen Krieg, aber auch noch davor, gewarnt. Also wie Cassandra, also wir haben gesagt, also wir haben die Rolle von Cassandra gespielt und immer wieder gesagt, also und immer wieder uns gewandt, also an die, ich weiß nicht, also an die Öffentlichkeit und so, wie gefährlich die Entwicklung ist. Also es begann schon, also ganz massiv mit dem tschetschenischen Krieg 94. Aber natürlich müssen wir immer wieder darüber nachdenken, also vielleicht sollte man sich anders outen. Oder warum waren die Stimmen nicht laut genug? Warum, also ist das nicht da, für vielen doch, also von der Gesellschaft nicht verinnerlicht worden? Was sind das, was sind die Gründe dafür? Und wie gesagt, das hört nicht auf. Und ich sehe auch das, was wir machen, zum Teil als Teil dieser Herausforderung und ständiger, würde ich sagen, Reflexion, was, also eigentlich, wo ist unser Platz? Was können wir jetzt machen? Was sollen wir jetzt tun? Also was sollen wir jetzt sagen? Ja, ob wir überhaupt noch irgendwie uns nützlich machen können? Aber das sind die Fragen, die immer sich eine politische Migration stellt.
Können Sie uns vielleicht einmal auch vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern, die die Arbeit vom Memorial nicht so gut kennen, einmal erklären, was der Kern ihrer Arbeit ist, worum es ihnen ursprünglich ging, als sie es gegründet haben, und wie sich das dann entwickelt hat.
Also Perestroika, also wenn es, also es gibt wahrscheinlich ältere Menschen vielleicht unter ihren Zuhörern oder ganz jüngere, also für die es so ein Schnee vom vergangenen Jahr ist, aber das und weil das ist ja schon also 35 Jahre her, also praktisch zwei Generationen. Aber Perestroika oder diese Umwandlung die begann also mit diesem Aufruf, also wir wollen die Wahrheit. Also das ist eine sehr, würde ich sagen, eine sehr banale Parole. Also was heißt die Wahrheit? Also eigentlich wollen also normale Menschen, also mehr oder weniger Wahrheit, ja. Also wenigstens wissen oder hören und so. Aber man muss ja sagen, man muss ja das sich vorstellen, und ich glaube, in Deutschland kann man sich das vorstellen. Also wenn man jahrzehntelang in einer Lüge lebt, in einer absoluten Verheimlichung, und aber es ist bewusst, es ist vielen, also eigentlich auf einem persönlichen Niveau und familiären Niveau bewusst, was es für ein Regime war. Und wie viele Opfer es gab in jeder Familie. Das heißt, also es geht um die Millionen. Wo sind sie alle überhaupt? Also wo sind sie begraben? Also die Verstorbenen oder die Erschossenen? Und was war das übrigens? Wie viele waren es? Weil man da die Zahlen auch nicht gewusst hat. Und wenigstens eine. Es gibt kein einziges Denkmal, keine einzige Gedenktafel, nirgendwo in dieser riesigen Sowjetunion, wo Lager überall waren. Und da waren die erste, also sozusagen, die erste Idee war wenigstens ein Denkmal. Wenigstens eins, ja. Und das hat also 87 angefangen mit einer kleinen Aktivistengruppe, die einfach Menschen auf der Straße befragt haben, wollt ihr ein Denkmal? Und für die Opfer. Und übrigens, und man hat sehr viele Unterschriften gesammelt. Und das war der Anfang. Und es wurde immer breiter und breiter und breiter und breiter. Und nicht nur natürlich in Moskau, sondern in der Sowjetunion überall. Wir wollen öffnete Archive. Wir wollen wissen, was sie dort ja alles verheimlicht haben.
Darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen? Warum ist so diese Erinnerung so wichtig für die Gesellschaft? Also warum muss man das jetzt erinnern?
Das ist der nächste Satz. Ja? Weil für die Menschen, das ist nicht, natürlich, es gab sehr viele Menschen aus den menschlichen Gründen. Wir wollen eigentlich wissen, wo unsere Eltern, was ist eigentlich passiert. Aber das Wichtigste war, und warum diese Idee der Aufarbeitung, wenn man das so sagen kann, und der Öffnung, für viele Menschen, wie es damals schien, eine ganz wichtige Idee und Gedanke war, und warum man uns unterstützt hat, das war die Legitimation oder des Regimes. Also dieses Regime war ein verbrecherischer und der muss weg. Und wenn wir nicht wissen, was es war, und wenn es wir nicht beweisen können, also wie viele Verbrechen passiert ist, wie viele Tote und so, dann können wir ihn nicht wirklich beseitigen. Also das war die Idee. Also Regime muss weg, weil morsch nach allen Jahrzehnten, wie die Kobra, die ihren wahren Gift schon verloren hat, weil es war ja kein Massenterror in den Brezhnev-Zeiten oder danach. Jetzt kann man ja mit den Stalin-Zeiten nicht vergleichen, wo man, wie wir später dann, nachdem Archivdokumente sich langsam geöffnet haben, also wussten wir, es sind 12 Millionen Menschen, die Opfer des politischen Terrors geworden sind. 1 Million davon ist erschossen. Und also die Zahlen waren einfach, der Ausmaß war einfach unglaublich. Und man musste den Menschen zeigen, dass es andersrum. Aber das System, obwohl es schon nicht mehr so blutrüstig war, ja, und war es keine Menschenfresserzeiten mehr, wie in den Stalinzeiten, ja, die Zahlen ja stammen ja noch aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, aus der Stalinsherrschaft. Aus dem Massenterror. Trotzdem, das System, Nomenklatura, ein Parteisystem, Zensur und so, das war das, was vom Stalin erbaut worden war. Letztendlich mit Lenin angefangen, mit Stalin weiter gefestigt und erbaut. Und in ihrem Wesen blieb das System dasselbe. Und um das zu zerstören, also, und das war vieles, also das waren die Ideen, also die damals die Menschen erfasst haben. Wir wollen in so einem System nicht weiterleben. Also wenigstens schien uns, dass viele diesen Gedanken teilen. Deshalb war diese Bewegung am Anfang von Perestroika wahrscheinlich die breiteste. Also zur Wahrheit und zur Aufarbeitung und Abschaffung der Zensur. Und so ist Memorial entstanden und in mehreren Regionen, also 89, als ein Netzwerk von mehreren Organisationen, ich glaube, das waren dann ziemlich bald über 80 in der Sowjetunion noch. Und dann ist die Sowjetunion zerfallen und Memorial wurde international, weil es gab in Kasachstan, es gab in der Ukraine Organisationen damals, es gab in Belarus, in allen sozusagen jetzt unabhängig gewordenen Republiken. Und dann haben wir eigentlich angefangen, und das war unsere Aufgabe, Dokumente zu sammeln, Beweise zu sammeln, Geschichten zu sammeln, eigentlich über dieses Verbrechen, über politische Repressionen. Weil es hat sich, weil es war, es ist ein, vielleicht ein Phänomen, das für Sowjetunion damals typisch war und natürlich dann für Russland. Also Lager gab es überall, also von Moskau bis in den fernen Osten, bis Magadan und Kolyma. Also überall auf der, also wenn man eine Gulag-Karte, die wir dann erstellt haben nach Jahren, sieht man es, dass die, wenn es keine Lagerorte gibt, dann heißt es, sogar dort war es unmöglich für einen Menschen, also irgendwie sogar, also sogar die, dann ist es tief im Taiga oder in so einem Norden, wo das auch keinen Sinn sogar für diese sozusagen für die Sklavenarbeit wäre. Aber es gibt nichts, was man zeigen, den Menschen zeigen kann. Nichts. Das ist eine auch übrigens eine ganz starke Diskrepanz zwischen diesem, auch für die jüngeren Generationen, weil ihr sagt, ja, es waren Millionen, wo sind sie alle? Also wo sind die Baracken, wo sind die Lager?
Also es gibt nicht wie bei den Deutschen, bei den Nazis, die haben ja sehr viel bürokratisch aufgeschrieben und hatten so einen Bürokratieapparat dahinter. Ja. Das gab es nicht oder gab es das
Nein,
auch?
Bürokratie Nein. gab es. Also in diesen Jahren, also die nationalsozialistische Diktatur hat 12 Jahre existiert und nicht 70 Jahre, ja, also wie die sowjetische, ja, also und die kommunistische. Nein, es sind Millionen von Dokumenten. Aber das ist ja nicht das, was es ist nicht das, was du den Menschen zeigen kannst. Also und sogar wenn du wie dann viele Historiker gemacht haben und unsere auch Forscher aus Memorial, indem man Bände mit Dokumenten publiziert, endlich, ja, ist das etwas anderes als sozusagen diese visuelle Wahrnehmung, also von dem, wie es war. Es gab keine Baracken, also fast nirgendwo, also es war vom Wind verweht, vom Schnee, also bedeckt. Es gibt ja Orte, wo das absolut provisorisch war, wirklich in irgendwelchen Wäldern, also Goldminen, oder sind ja ganze Städte, die so entstanden sind und nach wie vor als Städte dastehen, also wie die also als Gulagsort entstanden sind, wie Workuta, Narilsk, wo viele Deutsche übrigens auch waren, also nach dem Krieg, oder Magadan. Es sind ganze Städte, aber wie wirst du sie sozusagen musealisieren, ja, vor allem für die Menschen, die dort leben. Also und deshalb war unsere Idee war, also wirklich alles zu sammeln, was die Menschen noch, als was man die Menschen noch irgendwie mit sich genommen haben aus den Lagern, also diese Hinterlassenschaft und natürlich also Briefwechsel, Dokumente. Also wir haben ein Gegenarchiv, also weil wenn man das so grob bezeichnet, ist das, was jetzt uns geöffnet hatte, so langsam oder halb geöffnet hatte, also aus dieser staatlichen Bürokratie, also ist das, das ist das Gedächtnis des Staates und des verbrecherischen Staates. Also das ist das, was der Staat aufbewahren wollte. Und das heißt, und es gibt sogar ein Gift, also wissen Sie, wenn man so etwas öffnet, einen Grabmal vielleicht, und da kommt sozusagen ein Gift heraus, so ein giftiger Nebel. Weil es scheint, diese ganze bürokratische Maschine, sie scheint ja irgendwie so fast reibungslos zu funktionieren. Ja? Und vor allem, man muss ja sagen, Gulag war ja doch etwas, das ist ja Unterschied zu den KZ. Es waren keine, also das war die, würde ich sagen, Vernichtung durch Arbeit. Es war Gulag war absolut an die Arbeit gebunden, an die Zwangsarbeit. Und deshalb ist das etwas, und man war sehr lange, und Menschen waren dann 10 oder 15 Jahren. Und das waren ja Kommissionen und Lebensmittelrationen, also die dann, und das waren ja, also, und das hat, man hat ein Gefühl, es hat wie ein System irgendwie mehr oder weniger, also reibungslos funktioniert, sozusagen. Und das ist in gewissem Sinne, du bekommst aus dieser Bürokratie in gewissem Sinne Normalisierung von dem Terror, ja, indem er so bürokratisiert wird. Und wir wollten, und zum Beispiel die Untersuchungsakten. Ja, es gibt ja 4 Millionen Menschen, die also Urteil bekommen haben, ja, also nach politischen Paragraphen. Und man müsste sich vorstellen, also bei den falschen Beschuldigungen, die absolut falsch waren, die eine Lüge waren, und Unterfolterungen, Aussagen gegen sich selbst, das ist eigentlich eine entlarvende Geschichte. Warum hat man das nicht zerstört? Warum hat man das alles nicht vernichtet? Das sind ja Beweise gegen das System. Aber das ist ein falsches Denken. Die Bürokratie denkt ganz anders. Nein. Also das ist ja das, was eigentlich von diesen Menschen bleiben sollte. Also diese Lügen und dieses, und indem man trotzdem, also sozusagen, erstens die Macht des Staates über die Menschen, Staatsgewalt, und dann dieses, würde ich sagen, eigentlich, die Menschen sind zu allem fähig unter dem, also Gewalt oder Druck. Und unsere Idee vielleicht, das war also gegen Erinnerungsort dagegen zu schaffen. Archiv als Erinnerungsort von einem anderen Gedächtnis, das also sozusagen als das dagegen wirken sollte, ja, also sozusagen menschliche Erinnerung. Und was ganz wichtig war für uns, das waren die Listen, die Namen. Jahrzehntelang wusste man erstens nicht, wie viele waren, was waren diese Menschen, wo sind sie überhaupt vermerkt, sie haben keine Gräber, sie haben nichts, also dann die Listen, Datenbänke mit kurzen Daten, also Biografien und so, und das war das Ziel, also der historische Zweck, würde ich sagen, unserer Arbeit, und letztendlich haben wir wirklich also sehr viel gesammelt und in all diesen Jahren und Listen geführt, und das sind ja also fast 4 Millionen also Menschen dann in diesen Listen und Datenbänken erfasst.
Haben Sie Angst, dass Putin all diese Beweise zerstören kann oder schon zerstört, und haben Sie Angst, dass die Arbeit, die Sie über 30, 40 Jahre gemacht haben, einfach rückgängig gemacht werden kann?
Nur vieles im öffentlichen Raum wird rückgängig gemacht. Also nicht auf einmal, aber langsam. Und das Beweis dazu ist, dass die Archive sich schließen. Und es wird immer trotz Memorial-Aktivisten und Politiker aus unserem sozusagen, also damals aus unserem, würde ich sagen, Bereich, wenn man so sagen kann, haben dann 92 ein Archiv gesetzt, das den freien Zugang zu allen Dokumenten, also die mit politischen Repressionen in Verbindung stehen, öffnet und zugänglich macht. Also für Opfer, für ihre Familien, für Forscher auch. Aber also dieser Gesetz wird jetzt absolut, also es wird es negiert. Es wird immer schwieriger für die Opfer, an irgendwelche, sogar für die, das Opfer gibt es jetzt natürlich fast kaum, aber für ihre Angehörigen. Also sie bekommen Auszüge aus diesen Untersuchungsakten mit den ausgeschnittenen oder also mit verdeckten und versteckten Namen von den Tätern. Namen von den Untersuchungsrichtern. Alles, was darauf hinweisen sollte, also das, also aus diesem sozusagen operativen Bereich, alles, was, das ist nicht zugänglich, nur, also es wird immer formeller und formeller. Und Gott sei Dank, es ist in diesen 30 Jahren sehr viel veröffentlicht worden und so, aber das ist ein absoluter Trend. Und das ist wiederum symbolisch, weil, wie gesagt, es ist schon so viel veröffentlicht worden. Ja. Und so. Aber das ist symbolisch, weil da ist ja wieder der Staat, das den Menschen zeigen will. Also über die Vergangenheit entscheiden wir. Also die gehört uns, wie wirklich beim Orwell. Und man versucht sie auch umzuschreiben, vor allem im öffentlichen Raum, indem man zum Beispiel, also und das hat nicht heute und sogar nicht gestern begangen, nur es wird immer mehr, indem man Stalin wieder rehabilitiert hat, was unvorstellbar war von 35 Jahren. Es entstehen Denkmäler im Lande, also es ist die Debatte, ob man statt Wolgograd wieder in Stalingrad umbenennt, also Flughafen heißt schon Stalingrad dort. Also das ist diese schleichende wiederum die man kann ja auch sogar sagen, Restalinisierung im gewissen Sinne, was Geschichte anbetrifft des Landes. Also das ist ein, würde ich sagen, ein sehr deutlicher Trend, und es äußert sich also in vielen, und vor allem es äußert sich in der putinischen Ideologie. Also ist eine Ideologie, beruht auf einer absolut mythologischen, ungefälschten Vergangenheitsbild.
Ich möchte jetzt noch ein Stück in die Zukunft einmal gucken. Wenn jetzt irgendwann dieser Krieg vorbeigeht, was ist so die eine goldene Regel, sag ich mal, um richtig zu erinnern, damit so etwas nicht nochmal passiert und nicht irgendwie ein neues autoritäres Regime entsteht? Und was braucht es vielleicht auch für die Menschen, die sowas erlebt haben, damit sie anfangen zu erzählen? So, welche Grundvoraussetzungen muss es dafür geben? Weil ich kann mir vorstellen, dass viele vielleicht gar nicht mehr an den Ort so zurückgehen wollen mit ihren Gedanken, sondern ganz froh sind, dass es jetzt einfach mal vorbei ist.
Ja, also das ist bei den Diktaturen, glaube ich, überall dasselbe. Also dass man, und da, was ist jetzt in Russland mit der russischen Gesellschaft passiert, ist auch das. Also man normalisiert quasi diesen Krieg oder schaut weg oder spricht nicht öffentlich darüber, nennt den Krieg, wird halt nicht als Krieg, sondern es heißt im offiziellen es heißt offiziell, also Sondermilitäroperation nach wie vor, obwohl natürlich alle wissen, dass es um den Krieg, dass es einfach um den Krieg geht. Es ist eine Frage, auf die niemand eine wirkliche Antwort hat, weil es gibt ja mehrere Antworten. Und ich weiß, wie das aus der Perestroika-Zeit deutlich geworden ist, dass die Vergangenheit für die Menschen nur dann von der Bedeutung wird, wenn das wirklich für die Gegenwart eine Rolle spielt, wie damals. Also man hat ein Gefühl, man kann sich nicht weiter bewegen. Also die Reformen, also um eigentlich die Reformen durchzuboxen, braucht man eigentlich diese Aufarbeitung. Weil, also ein Parteisystem, das 70 Jahre existiert, ja, oder Zensur, also die Bolschewiken also sofort 1917 nach der Machtergreifung eingeführt haben. Also das war für die Menschen, deshalb spielte die Vergangenheit eine große Rolle. Sie war die Vergangenheit, die nie vergeht. Es gab dann ein sehr bekannter Artikel, das ein Oppositionshistoriker geschrieben hat, und der hieß: Stalin ist gestern gestorben. Also das ist ja, und das war das Jahr 88 und nicht 53 in Wirklichkeit. Also deshalb, und das wird sich auch wiederholen. Es werden die Menschen also sich für diese Vergangenheit und für die Aufarbeitung wirklich also verstehen. Also viele wenigstens könnten davon erfasst werden, wenn sie ein Gefühl haben werden, also Putins Regime muss weg. Und es bedeutet natürlich nicht, dass es sofort zu einer Massenbewegung wird. Aber, und es gibt immer wieder Menschen oder Organisationen, die, wie es Memorial war, die das irgendwie sich durchsetzen wollen und das pushen wollen. Aber dann wird es oder wird es nicht zu einer, würde ich sagen, Verinnerlichung, also von vielen, auf verschiedenen Niveaus. Und ich bin davon absolut überzeugt. Das werde ich wahrscheinlich nicht erleben. Aber Sie vielleicht, das hoffe ich, dass es nur dann passiert, dass für Russland nur dann irgendwelche Chancen also geben sollte in Richtung Demokratie und Freiheit, wenn man mit diesen Reflexionen beginnt. Weil, und das wird absolut akut sein, weil es hängt davon, also manche Worte sind so, also es ist sehr schwierig, sie schon zu gebrauchen. Also wenn man von Schuld, Verantwortung spricht und so, das wird oft ganz, ganz schwierig, weil sie werden ja missbraucht. Und in diesem Krieg kommt es auch zu einem postmodernen Spiel und vor allem von Putin, also mit diesen Begriffen, was Genozid dann betrifft, also Narzissmus, Faschismus. Und das erzeugt bei den Menschen auch ein Gefühl, also man kann dem allen überhaupt nicht, erstens nicht vertrauen und dann schmeißt man sich mit diesen also Begriffen und was bezeichnen sie eigentlich und so. Aber für diese Aufarbeitung und Reflexion in Russland wird der Umgang mit der Geschichte eine sehr große Rolle spielen. Ich bin davon überzeugt, weil Putin seine ganze quasi Ideologie auf diesem völlig gefälschten Vergangenheitsbild aufbaut. Das ist natürlich überhaupt nicht, also manche sagen, es ist die Rückkehr von den sowjetischen Zeiten. Nein, es ist gar nicht, das ist etwas anderes. Das ist ein postmoderner Regime und der ist hybrid, nach wie vor auch ideologisch, wie ein Drachen, der mehrere Köpfe hat. Oder eine Chimäre, also wo, also ich weiß nicht, also das, ich weiß nicht, also Körper einer, von einer Ziege, Kopf von einem Löwen, Schwanz von einer Schlange und so, nach wie vor. Also es war früher noch viel, 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 am Anfang vor allem von Putins Zeit viel deutlicher, aber auch jetzt noch, ja, in dem, na schauen Sie, man verurteilt Revolution natürlich und glorifiziert absolut also das russische Romanows Haus und so. Und Lenin es liegt nach wie vor in seinem Mausoleum, also auf dem Hauptplatz des Landes. Ja, und es wird immer noch nicht begraben. Also, aber es gibt mehrere solche Beispiele. Also dieser Hybridität, die macht übrigens Putins Regime handfestiger, würde ich sagen, ja, als es sein könnte, ja, aber dieses Spiel mit der Vergangenheit, ja, das er die ganze Zeit macht, dieser Spiel auf deinem Nationalismus, Patriotismus, mit irgendwelchen Mythen, dass die Ukraine-Nation überhaupt nicht gab und niemals gab und diese falschen Karten, die irgendwie gezeigt werden, also das wird, also das muss alles weggefegt werden. Und wenn das nicht passiert und wenn diese Narrative nach wie vor für die Menschen ihre Wirkung haben werden und vor allem Rechtfertigung dieses Krieges, dann wird es dann, weil dieser Krieg ist ja absolut, das ist nicht mal die Geschichte von der Erweiterung des Lebensraums. Das ist sozusagen das Seine, das war ja doch das Unsere und das muss zurückgeholt werden. Für eine imaginäre, ich weiß nicht was, also russische Welt. Also wenn man das nicht wirklich, wenn man damit nicht Schluss macht, also dann gibt es in meinen Augen, also in Wirklichkeit keine Chancen, für eine wirkliche Demokratisierung Russland. Geschichte wird schon eine große Rolle spielen.
Zum Abschluss habe ich eigentlich noch zwei Fragen. Nämlich zum einen, gibt es aktuell Kräfte in Russland, denen Sie das zutrauen, diese Kraft aufzubringen, den Wechsel herbeizuführen? Und das Zweite, solange dieses demokratische Russland nicht existiert, können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht Werke zum Lesen, Hören oder Schauen empfehlen, um das Russland kennenzulernen, das Sie lieben?
Ja, es gibt einen Streit und der ist sehr schmerzhaft. Für viele Menschen in Russland und für die Menschen außerhalb Russland. Erstens ist es ist die größte politische Migration aus Russland nach 1917. Also das merken Sie vielleicht auch in Berlin, obwohl Berlin ist eine Mischung. Also da sind ja, also diese quasi Diaspora, die besteht ja auch aus den Menschen, die oft sehr kontrovers, also auch über Russland denken und so. Und das ist Streit von den Unabhängigen, unter den unabhängigen Soziologen, also was ist das? Das ist immer ganz schwierig in der Diktatur. Und dann ist es auch eine Frage, also wenn es so viele gibt, also was können sie bewirken? Erstens, also da glaube ich, gibt eine Meinung, die viele teilen, dass es gibt viele Menschen in Russland, vielleicht also fast die Hälfte, die diesen Krieg überhaupt nicht wollen und nicht gewollt haben. Der ist für Menschen unklar. Der ist trotz Propaganda also für viele absolut unverständlich. Also warum, wieso, also gegen das Land, also mit denen so viele, also auch familiäre Beziehungen und historische also Verbindungen, also wieso, warum, also das war völlig unklar. Ja. Und das ist natürlich im gewissen Sinne auch ein Potenzial vielleicht, also für irgendwann. Was wir nicht, und es gibt natürlich nach wie vor ein Teil, also der auf die oder jene Weise einen Widerstand leistet. Es ist sehr schwer in Russland den Widerstand zu leisten. Und es gibt keine Tradition wie in Iran, wo Menschen wirklich, also wo Menschen trotz Gewalt und so auf die Straße gehen. Es ist umso tragischer, also dass es momentan wieder zu nichts führt. Und das sind ja Tausende, wie wir wissen, von Opfern. Ich habe nicht das Gefühl in Russland, also momentan, dass Menschen auf die Straße gehen würden. Also und sie gehen ja nicht, weil also die natürlich auch die Gewalt erwarten. Und es gibt wenig Symbole. Aber dass Menschen solche Symbole in Russland brauchen, ist die Geschichte zeigt und die Geschichte von Alexei Nawalny. Er ist ja umgebracht worden und trotz allem, und so war sein Begräbnis. Und vor zwei, ja, also am 16. Also Februar waren zwei Jahre nach seinem Tod und es wurde festgestellt, er ist vergiftet worden, was eigentlich, es muss auch bewiesen worden, es ist jetzt bewiesen. Und das ist für viele ein Symbol. Und das wurde natürlich auch ein Zeichen, wie viele Menschen also Blumen gebracht haben. Und er bleibt als Symbol. Und ein Gedenken an ihn ist also für die Menschen sehr wichtig, wie wir sehen, für viele Menschen in Russland also sehr wichtig. Und es gibt natürlich, wie gesagt, und daran sehen wir, dass es gibt ein kritischer Teil. Und das offenbart sich in kleineren Gesten, manchmal in einem Lied, das gesungen wird gegen den Krieg auf der Straße, trotz alledem. Also Graffitis und ich weiß nicht, Blumen legen, ukrainische Denkmäler und so weiter und so fort. Das sind natürlich kleine Gesten. Die sind aber wichtig vielleicht für die Zukunft. Aber momentan sehe ich keine Basis für einen offenen und breiten Protest. Und weil, wie gesagt, Gewalt und Angst, Anpassung machen ihre Sache natürlich, ein Gefühl der Ohnmacht, du kannst sowieso nichts bewirken. Und vor allem die Eliten, dazu braucht man natürlich auch, damit der Protest breit wird, braucht man natürlich auch die Unterstützung von Eliten. Und die Unentschlossenheit von den Sicherheitsstrukturen, also indem man das spürt, also das hat man hier in Deutschland erlebt, das haben wir in der Sowjetunion erlebt, wenn die Massen auf der Straße gehen und dann fühlen sie sich, also Miliz, ich weiß nicht, Armee und die ganzen Sicherheitsstrukturen fühlen sich absolut unsicher und eigentlich wollen überhaupt nie keine Gewalt ausüben. Also deshalb, und das ist ein ganz wichtiger Wendepunkt, ja, für die Demonstranten. Das sehe ich, also momentan sehe ich das nicht. Und ich sehe nicht in den russischen verbliebenen Eliten bei vielen Businessleuten eine Unzufriedenheit. Also Sanktionen sind für sie, also Russland steht, sind für sie also nicht angenehm und vieles andere und der Druck und vieles andere aus dem Westen, also für ihr Business sieht nicht schön aus, aber sie sind nicht bereit, doch zu irgendwelchen Schritten gegen Putin, aus mehreren Gründen. Also indem sie für sich auch keine Perspektive sehen, die sind sehr besudelt von diesem, also sozusagen, und teilen die Verantwortung. Und haben nicht das Gefühl, dass wenn sie sich von dem Putin irgendwie befreien, dass es für sie bedeutet, da müssen sie auch, also dann werden sie auch zitiert und müssen auch, also weil, wie gesagt, das Regime hat sehr viele in seinem, also sehr viele teilen diese Verantwortung. Deshalb sehe ich momentan nicht diese Möglichkeiten. Aber das bedeutet nicht, dass in dem Falle, wenn es wirklich, können wir sagen, also wenigstens ich hoffe, dass Putin sterblich ist, obwohl er, glaube ich, selbst will daran nicht glauben. dass, wenn wir uns vorstellen würden, es würde morgen passieren, dann, ich habe das Gefühl, dass wir, vor allem als Historikerin, dass wir also sehr schnell etwas erleben würden, was in die Richtung geht. Also ich bin es nicht, das war Putin gewesen. Und ich habe nur das Beste getan. Und wenn ich da nicht wäre, wäre es noch viel schlimmer. Und ich habe mit allen mir möglichen Mitteln, und das werden wir von den schlimmsten Propagandisten hören und so.
Wie bei den Nürnberger Prozessen.
Dass wir immer eigentlich für die Demokratie in Wirklichkeit waren und so. Und Regime ist sehr autoritär, nicht autoritär, aber das ist sehr personalisiert. Es dreht sich wirklich vieles um Putin, also es heißt Putins Regime und so. Und das ist im gewissen Sinne eine Möglichkeit für die Menschen, wirklich sich davon zu distanzieren. Und das könnte der Anfang sein, nur der Anfang und nur eine Chance für eine Wende. Aber es gibt natürlich andere Szenarien, und die dann viel schlimmer aussehen können, treibt das Land in eine sehr schwierige Situation, und das kann zu einem natürlich wiederum blutigen Chaos auch werden. Hoffen wir auf das Beste. Doch, ich bin immer, wissen Sie, also es gibt natürlich traurige Witze, wie man sagt, was ist der Unterschied zwischen dem Optimisten und Pessimisten? Und der Optimist sagt, schlimmer kann es nicht sein, und Pessimist sagt, es kann immer noch schlimmer werden. Also, aber das ist natürlich, das sind ja so Witze, und das ist manchmal also die Rettung.
Und Sie sind Optimistin oder Pessimistin?
Ich bin Historikerin. Und eigentlich als Mensch bin ich, ich würde ja sagen, eher Optimistin, indem ich doch immer glaube, dass Menschen sind Menschen. Und wenn sie die Chancen sehen und die Möglichkeiten und so, werden sie vielleicht auch einen anderen Weg gehen wollen. Aber ich würde ja sagen, also es gibt nicht sehr viele, also auch in der Politik und so, die diese jetzt Gefühle und Vorstellungen teilen. Wie soll ich sagen? Aber die Hoffnung ist immer da. Wenn wir sie nicht hätten, wäre, ich glaube, das alles absolut überhaupt, alles würde ich sagen, sinnlos, was Russland anbetrifft. Und ich hoffe trotzdem, dass das irgendwann zu einem Schluss kommt, auch die putinische Diktatur. Und ich kann mich sehr, also meine Großmutter in den Brezhnev-Zeiten, wo es sehr, auch sehr düster aussah, hat immer gesagt, na wisst ihr, ich habe den Nikolai II. Überlebt, den Lenin, dann der Stalin, sie war Jahrgang wahrscheinlich, also 1890 und so, den Stalin, also sie hat auch sogar, also Brezhnev geschafft, aber dann Khrushchev, aber dann schon nicht mehr. Und ich glaube nach wie vor über das Menschliche, und dass ihr das vielleicht also doch noch erleben würdet, also diese Wende und vor allem dieser Krieg und diese Lehren aus der Geschichte, die in der also Verantwortung für diesen Krieg in Russland anerkannt werden. Also das wünsche ich, also das würde ich sagen, wünsche ich mir sehr. Also was Bücher anbetrifft, Das ist eine, ich würde hier nicht für historische Bücher plädieren. Es gibt sehr viele Bücher jetzt und es ist gute Bücher von meinen Kollegen und auch Freunden geschrieben. Also über die russische, also über die aktuelle Situation. Also und wie das in Russland über verschiedene Formen von, also Putin, von dem Putinismus und was das für den Westen bedeutet. Wirklich, also es ist vieles sehr gut und aufgearbeitet. Aber ich bin Historikerin und für mich ist immer wichtig, das, was Menschen, was auch die Geschichte erklärt vielleicht. Und für mich war ein sehr wichtiges Buch, und es gibt auf, Gott sei Dank, auf Deutsch, schon lange übersetzt worden, also seit mehreren Jahren, also von Wassily Grossman. Und dieses Buch passt für diese Zeit, weil es heißt Leben und Schicksal. Und das ist Geschichte einer Familie, einer großen Familie in Russland, also die in dem Zweiten Weltkrieg. Und es zeigt den Spannungspunkt oder Wendepunkt des Krieges. Es spielt sich auf dem Hintergrund der Stalingrader Schlacht aus. Aber das ist eine sehr menschliche Geschichte und es erzählt über die Menschen, wie sie trotzdem in einer Diktatur, die eine andere, noch blutigere besiegt, überleben und kämpfen oder sterben und so. Und in meinen Augen ist sozusagen fast die menschlichste Erklärung über Schicksal Russland, über die Geschichte von russischen Menschen. Und ich würde raten, dieses Buch zu lesen, wenn man irgendwelche Hoffnungen hat, noch, was Russland dann betrifft.
Das können sich ja viele Hörerinnen und Hörer jetzt zu Herzen nehmen und in den nächsten Buchladen laufen und das Buch bestellen und auf dem Weg dahin den Musikwunsch hören, den es immer bei uns am Ende jeder Folge gibt. Haben Sie ein Lied, was Ihnen spontan einfällt?
Also es gab so eine Aufführung, Open-Air-Aufführung. Also das war, glaube ich, 2012. Und zwar in einem es ist wahrscheinlich war das einzige Erinnerungsort. In Perm 36 hieß es. Und das ist Ural. Und noch über 100 Kilometer von der großen Stadt Perm entfernt. Und das war ein Lager, das in den Nachkriegszeit entstanden ist. Und es ist erhalten geblieben und von den Historikern dort aus Perm absolut selbstopfernd zu einem Erinnerungsort gemacht, weil dort auch nach dem Gulag eine Zone war für politische Häftlinge, also wo viele inhaftiert worden waren. Und das sind ja wirklich fast Kasematten. Und auch ukrainische und auch litauische politische Häftlinge unter schrecklichen Bedingungen und so. Das ist jetzt übrigens nicht geschlossen, aber verstaatlicht und etwas anderes verwandelt. Also das ganz anders, also irgendwie ganz andere Signale, also quasi Geschichte eines, also ganz, ganz komisch und typisch für putinische Regime, völlige Entpolitisierung und ich weiß nicht was. Ich habe dann aber erlebt, dass von einem englischen Theater- oder Opernregisseur dort eine Open-Air-Aufführung stattgefunden ist. Und ich fand am Anfang, das ist irgendwie direkt Fidelio an dem Ort zu machen, wo Lager ist, ist doch eine komische Geschichte. Aber als ich dort stand, es waren sehr viele, es war ein riesiger Chor aus Fidelio, also von den Gefangenen, die dort gesungen haben, habe ich ein Gefühl, es ist also wie Nabucco, also das macht, also sozusagen, also das ist etwas, was also unglaublich starke Wirkung hat, auch vor Ort. Und damals, 2012, konnten wir uns nicht vorstellen, obwohl natürlich schon mit Unrecht. Und es gab schon einige Menschen, die dann, Chodorkowski war noch ganz sozusagen, also vor kurzem nach 10 Jahren und nicht nur er allein, also das wussten wir. Aber es war natürlich keine Vorstellung davon, wie viele politische Häftlinge jetzt also in Russland sein werden. Aber jetzt, indem man auch also hier sitzt und so, ist es natürlich also für unsere einer, also Schicksal von politischen Häftlingen, also überall, auch natürlich nicht, aber vor allem natürlich für uns in Russland. Und dazu sind auch ukrainische Kriegsgefangene gekommen, also ukrainische Zivilisten, also unter unmenschlichsten Bedingungen. Dann habe ich mich sehr oft an diese Aufführung erinnert. Und also wie tragisch das auch ist, also ist es nach wie vor also sehr, also für mich sehr wichtig und sehr ergreifend, wenn es vielleicht nicht so optimistisch klingt, also wie man dann sich vorstellt.
Dann hören wir diesen Chor aus Fidelio und denken dabei an alle politischen Gefangenen und hoffen auf bessere Zeiten in ihrer Heimat.
Ich danke Ihnen.
Vielen Dank.
Ja, danke, dass Sie dabei waren.
Das war sehr besonders.